Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen und feinen Podcast-Reihe zur Fußball-Europameisterschaft. Willkommen zu Fußball, Frauen und Fiber. Fußball, das muss ich nicht erklären. Frauen, das sind wir beide. Ich, Nicole.
Und ich, Marion. Und Fiber, ja, Glasfaser, das steht für alles, was es braucht, damit wir den tollen Fußball nicht nur in den Stadien erleben können, sondern eben auch im Fernsehen, per Smartphone, übers Tablet oder wo auch immer ihr gucken wollt und die Technik nutzt. Denn Fußball ohne Netz, das geht heutzutage gar nicht mehr. Und damit meine ich definitiv nicht das Tornetz.
Genau, und weil aller guten Dinge drei sind, haben wir gleich zum Auftakt unserer kleinen Podcast-Reihe prominente Verstärkung, denn bei uns ist Christina Rann. Christina ist Fußballkommentatorin und ausgewiesene Expertin für unseren Lieblingssport. Hallo Christina, schön, dass du heute bei uns bist.
Moin ihr beiden, freut mich sehr dabei zu sein und das zum Auftakt, also besser geht's ja nicht.
Genau.
Absolut. Christina, Fußballsüchtige, die kennen dich als Kommentatorin und auch als Field Reporterin und auch zur Europameisterschaft wirst du am Mikro arbeiten und für Magenta TV Spiele kommentieren. Klär uns kurz aus, woher kommt deine Liebe zum Fußball? Hast du selber mal gekickt oder wie kam es dazu?
Also bei eurem Titel würde ich gleich nochmal ein E dazu kaufen und ein Fieber draus machen. Tatsächlich hat mich das Fußballfieber schon gepackt, aber etwas später. Ich frage mich mal, was passiert wäre, wenn ich später geboren wäre. Ich bin Millennial, ich trage Crew Socks, früher hießen die mal Tennissocken. Und zu der Zeit gab es einfach auch noch nicht so viele Frauen im Fußballfernsehen. So, und in den 80er Jahren, da war Fußball wirklich ein Männersport. Und es war auch noch nicht so lange her, dass Frauen ja untersagt worden ist, Fußball zu spielen. Das heißt, grundsätzlich fehlte mir da so ein bisschen der Kontakt. Ich habe auch sehr früh mit meinen Eltern natürlich die großen Turniere verfolgt, aber war nicht ständig in der Liga dann präsent. Und dann bin ich Anfang der 2000er zu dem Sport gekommen und das dann mit solch einer absoluten Wucht. Dann hat mich die große Emotion begeistert, wie es Menschen schaffen, auch diesen Sport, der im Kern relativ barrierefrei ist, in solch einer Perfektion auszuüben. Dann die großen Stadien, die große Kulisse, das Gemeinschaftsgefühl und dann eben das Mitfiebern. Und darüber hinaus habe ich dann so viel auch über den Fußball gelernt, dass es mich bis heute halt auch weiter trägt und ich vor allen Dingen immer noch so lernwillig bin.
Ja, so ein volles Stadion und 50.000 Mann und alle fiebern, das ist was, das hat was, ne? Oder ja, Stadion, Christina, viele kennen dich auch, also HSV-Fans meine ich jetzt, weil du dort Stadionsprecherin warst, mehrere Jahre lang im Volksparkstadion. Also dieser brodelnde Kessel ist dir wohl vertraut, aber kann man auch von dir sagen, dass du so einen Hang zum Mikrofon hast?
Ja, absolut. Hang zum Mikrofon, aber vor allen Dingen auch einen großen Hang zur Live-Situation. Also ich mag auch gerade die unvorhersehbaren Dinge, also das eher Unperfekte und darauf, wo man spontan reagieren muss. Das gefällt mir gut. Dann grundsätzlich Mikrofon auch in allen möglichen Zuständen, also ob es als Moderatorin ist, ob es auch live auf einer Bühne ist, auch manchmal das Gesangsmikrofon. Da habe ich tatsächlich einen sehr, sehr großen Hang dazu.
Fußballlieder oder?
Heute Podcast-Mikrofon.
Christina, du hast erzählt von der Liebe zum Fußball, dass du relativ spät da hingekommen bist, aber dann auch über die Familie dich das dann gepackt hat, ganz einfach. Aber davon ist man ja noch nicht Kommentatorin. Also da würde ich gerne mal wissen, das ist ja jetzt kein Standardberuf. Wie bist du denn dazu gekommen, jetzt Kommentatorin zu werden? Gerade weil du ja sagst, das war jetzt auch eben gerade für Frauen nicht unbedingt üblich.
Exakt. Also ich habe 10 Jahre lang immer mal wieder an der Saison auch Spiele für blinde und sehgeschädigte Menschen reportiert. Also angefangen habe ich damit 2003. Das ging los über die Universität Hamburg, Fachbereich Sportwissenschaft. Und damals ging es dann los im Volksparkstadion. Tatsächlich Spiele auch so zu beschreiben, dass Menschen, die nicht komplett alles sehend mitverfolgen können, dann auch diese zweite Ebene dazu bekommen. Wobei es total spannend ist, finde ich dann auch im Umkehrschluss, habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, wie man Fußball auch wahrnehmen kann und vor allen Dingen, wie viel auch übers Gehör funktioniert. Das ist großartig, weil ich meistens dann hinter mir schon gehört habe, gelbe Karte oder Foul, weil sie es durch die Atmosphäre oder einen Sound-Input tatsächlich sehr gut bewerten konnten. Das war klasse. Und dann habe ich ein Volontariat gemacht bei Spiegel TV damals. Die haben für den Kicker, das Fußballmagazin, das Format Kicker TV produziert. Und da habe ich ein bisschen was mitgebracht, habe aber den Rest auch noch wirklich gelernt. Drehen, Texten, per Ton, das alles selber schneiden auf Parkplätzen, außerhalb der Stadien, nachts noch den Upload starten. Also da großen Dank vor allen Dingen auch nochmal an Heike Janssen und Frank Thomas Sippel, die mir da die ersten Schritte halt auch ermöglicht haben. Das war klasse.
Ja, wir haben ein gutes Händchen auf alle Fälle gehabt. Das zeigt sich ja immer wieder. Mich würde jetzt interessieren, wenn so ein Spiel läuft, das ist ja Emotion pur, Fußball meistens, ne? Also in die eine wie die andere Richtung, Niederlage oder Sieg. Und du hast ja da auch schon wirklich oft unten auf dem Rasen gestanden und als Field-Reporterin gearbeitet. Wie ist das mit dieser emotionalen Spannung? Das kann sich ja da total entladen am Spielfeldrand. Auf der einen Seite bist du journalistisch konzentriert, auf der anderen Seite musst du aber sicher eine gewisse Einfühlsamkeit haben, um zu gucken, hey, der Profi vor dir, egal ob Mann oder Frau, die dampfen ja noch, die stehen völlig unter Strom. Ja, oder müssen auch eine Enttäuschung verarbeiten. Wie geht das? Wie machst du sowas?
Ja, für mich ist genau das wichtig, diese Situation auch mitzuerkennen und mitzudenken und trotzdem die journalistische Frage zu stellen. Also ich finde es immer beeindruckend authentisch, wenn jemand auch so seinen Gefühlen einen absolut freien Lauf lässt. Und dafür habe ich sehr, sehr viel Respekt. Das ist aber auch genau das, was uns dann mitreißt, das Authentische in der Situation. Deswegen finde ich diese Eindrücke kurz nach Spielschluss immer die wertvollsten. Und da ist es schwierig, innerhalb von der kürzesten Zeit natürlich auf den Kern da zu kommen. Und man hat ja auch dank einiger Regularien oftmals nur 1:30 oder eben den 90 Sekunden war es früher mal. Das ist je nachdem oder 3 Fragen, sagt man. Und das ist so eine verdichtete Situation. Also manchmal würde ich sehr gerne noch mit Spielerinnen und Spielern ja so eine Art Warm-up oder Cool-Down-Situation haben. Aber die hat man in der Stresssituation oftmals nicht. Und deswegen ist es da halt wichtig, aufeinander respektvoll halt auch zuzugehen. Also das ist mir immens wichtig. Und ich finde es aber auch so, dass ich sage, ich nehme es nicht persönlich, wenn jemand da mal aus dem Sattel geht. Im Gegenteil. Also da muss ja auch vor allen Dingen der Raum dafür da sein, dass ein Spiel, wenn jemand wirklich eine 0-4-Klatsche gerade kassiert hat, dass der dann nicht mit guter Laune ankommt. Das ist ja auch selbstverständlich. Mhm. Ne? Also das erwarte ich von niemandem, sondern ich erwarte halt nur, dass man dann vielleicht offen ist und dass halt auch die Zusehenden und Zuhörenden zu Hause verstehen auch, in welcher Situation, wie er es sagt, unter Adrenalinpegel da noch steht und vielleicht auch mit seinem eigenen Spiel nicht zufrieden ist oder eine andere Situation im Kopf hat oder sich da ärgert, weil der richtige Pass nicht kam, irgendwas in der Richtung. Also auch, wo sind die Gedanken gerade noch? Sind sie bei einer Spielsituation? Sind sie jetzt insgesamt auch in der Situation, wenn es dann später in der Saison ist? Ne? Also ein Abstieg ist für einen ganzen Verein extrem dramatisch und das sind wirklich Situation, das muss man sich ja vorstellen, es geht nicht nur um die Spieler und Spielerinnen dann, die dann auf dem Rasen stehen, sondern auch eine ganze Geschäftsstelle fiebert mit. Und das wissen die ja auch, die Akteure und Akteurinnen, dass es für einen Verein so eine große Bedeutung hat. Und das ist aber auch total spannend und schön, in solchen Momenten dabei zu sein. Ich würde gerne nochmal die Bogen schlagen, weil ihr mich ja auch gefragt habt, wie ich Kommentatorin geworden bin. Ich glaube, dazu kamen wir noch gar nicht, ehrlicherweise. Und zwar 2013, da gab es nämlich ein Kommentatorinnenfinale bei Sky und das war damals wirklich revolutionär, weil es noch keine deutsche Bundesliga-Kommentatorin gab und das Format hieß damals Wir wollen deine Stimme und ich erinnere mich, ich habe es ins Finale geschafft, also knapp am Gewinn dann vorbei und ich erinnere mich, wie wir auch tatsächlich in dieser ersten Runde gemeinsam saßen und gesagt haben, sag mal, aber ihr meint das schon ernst auch mit uns jetzt gerade, weil es so ungewöhnlich war und das ist so schön, dass heutzutage einfach da wirklich auch nachgelegt wird. Und 10 Jahre später muss ich nochmal ganz großes Danke aussprechen an Annette Sattler, die mich bei Magenta ja vorgeschlagen hat. Und dann kam nochmal der Anruf von Tim Ahlfeld. Und ich habe wirklich gemerkt, wie dann plötzlich diese kleine Flamme in mir nochmal so völlig sich entzündet hat, weil ich über die Zeit dann gut, genau, als Moderatorin, Field-Reporterin gearbeitet habe, aber nicht weiter als Kommentatorin. Und das jetzt machen zu dürfen und da diese 90 Minuten zu begleiten, ich blühe nochmal richtig für mich auf, ehrlicherweise, und genieße das komplett. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf die Euro und natürlich auch diese riesigen Emotionen dort.
Da war viel Rückenwind, hast du jetzt beschrieben, ne? Von Leuten, die dich da auch unterstützt haben. Gab es denn auch Gegenwind?
Ja, na klar. Deswegen erzähle ich ja mal den Rückenwind, weil das auch sehr, sehr wichtig ist. Man muss die Chance bekommen. Irgendjemand muss sagen, okay, du darfst jetzt einfach mal ans Mikrofon. Dass man dann selber liefern muss und die Performance leisten muss, ne? Das ist wie beim Fiber auch, da muss die Performance stimmen, das ist doch auch klar. Aber deswegen betone ich das halt eben nochmal, die Leute, die damals auch gesagt haben, okay, wir geben dir deine Chance oder wir empfehlen dich weiter und vor allen Dingen auch dieses Netzwerk auch halt unter Frauen beispielsweise. Wir wurden ehrlicherweise jahrelang darauf getrimmt, dass es wenn maximal eine geben kann, also Schneewittchen unter den 7 Zwergen, wie Caroline Kebekus das mal so nett formuliert hat. Und da auch hat sich total viel gewandelt, dass wir ja untereinander auch ein Netzwerk bilden und uns fördern und fordern. Und das finde ich halt schön, dass es jetzt wirklich auch viele Kolleginnen gibt in diesem ganzen Bereich, die ich sehr, sehr schätze. Also wirklich, als ich angefangen habe, da gab es am Trainingsgelände niemanden so. Also als Frau, ne? So, da stand ich da oft alleine und habe halt auch gemerkt, dass dann auch Spielerinnen und Spieler, also damals Spieler, auf mich so geschaut haben und mich erstmal beäugt haben und gesagt haben, okay, wer bist du denn eigentlich? Und nach den ersten Fragen hatte sich das dann ergeben. Aber das war eine komplett andere Zeit derzeit noch, ne? In der ich angefangen habe. Und deswegen freut es mich. Es gibt immer noch Gegenwind. Es gibt immer noch Menschen, die das nicht gewohnt sind, eine Frauenstimme als in Fußballkommentar zu hören. Ich glaube, dass es wirklich viel Gewohnheit ist. Ich glaube, dass man einfach auch dafür offen sein muss und das zu respektieren. Aber ich finde es immer am schönsten, wenn mir jemand sagt, ah, ich war skeptisch. Aber du hast mich da echt überzeugt. So, das ist für mich das allergrößte Kompliment.
Ja, ehrlich gesagt, warum auch nicht? Es gibt so viele Frauen, die Fußballfans sind, die ins Stadion gehen, die ihrem Verein zujubeln. Es ist aus meiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar, warum Frauen dann nicht auch Kommentatorinnen sein sollen. Die haben genauso viel Ahnung vom Fußball wie Männer. So, gut, da. Christina, da habe ich gleich noch eine nächste Frage für dich nach meinem Grundsatzstatement. Also kommen wir mal zurück auf einen berühmten männlichen Fußballkommentator, nämlich Herbert Zimmermann. Den kennt ja jeder bei uns hier, ne? Die berühmte Figur, die Stimme zum WM-Endspiel in Bern 1954, war zwar Hörfunk und nicht TV-Kommentator, aber so sein berühmtes und aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, ja, und dann sein Torjubel, tiefste Emotion. Ist heute, denke ich, immer noch so, Christina, dass Emotionalität beim Kommentieren auch doch dabei sein muss. Ohne geht das nicht, oder?
Absolut. Und dank Herbert Zimmermann darf ich ja mal sagen, aus dem Hintergrund müsste ran kommentieren. Also es ist großartig. Auch dieses Stück, das habe ich so häufig gehört und in meiner Karriere halt auch schon. Und da muss man nochmal überlegen, in den 60er Jahren, da wurden ja einzelne Spiele übertragen, ne? Oder eben bei solch einem Endspiel, da lauschte man am Radio oder die ersten Fernseher, die es gab, die Aufnahmen damals, dass man dann vor den Schaufenstern sich die Nase platt gedrückt hat, um die Bilder zu sehen, auch gerade vom Wunder von Bern dann 54. Und das waren legendäre Momente. Heute bin ich eine Stimme des Sports. Also ich glaube natürlich, dass mehr Spiele übertragen werden. Bei Magenta jetzt eben auch alle EM-Spiele, hast du natürlich eine größere Diversität da. Und solche Aussagen kommen auch nicht nur von einer ungeheuren Spontanität, sondern natürlich auch von einer langjährigen Erfahrung. Also dann nehme ich mal rein Tom Bartels. Mach ihn, er macht ihn. Rio de Janeiro, WM-Finale, ja. Mario Götze. Und das trifft es für mich auf den Kern. Warum ist das so ein wahnsinnig gelungener Kommentar, weil er antizipatorisch ist? Also er sieht, da ist, jetzt kommt die Möglichkeit, mach ihn. Und in dieser Verknapptheit ist es aber auch gerade in dem Rahmen eines WM-Finales legendär. Jetzt kann man das auch an der Kreisklasse am Sonntagnachmittag dann mal reinrufen. Hat dann nicht ganz so den wilden Effekt. Aber trotzdem, Tom Bartels, finde ich, das ist für mich auch ein sensationeller Kommentar, der in der Reihe Herbert Zimmermann auf jeden Fall da jetzt auch mit aufzuführen wäre.
Du hast dieses Antizipatorische eben genannt bei diesem Tom Bartels-Zitat. Kommt das öfter vor, dass man im Grunde genommen während des Spiels denkt, das ist doch das, was ich jetzt mir genau vorgestellt habe, was ich auch vorher schon irgendwo gedacht und gefühlt habe?
Na klar, also vor allen Dingen, wenn man sich mit den Teams auseinandersetzt, aber genau das kann auch wirklich von einer Sekunde auf die andere ja komplett sich drehen. Und das ist ja das Spannende und das Schöne am Fußballspiel. Also ich persönlich empfinde es auch so, ich sehe ein Fußballspiel nicht, ich fühle es oft eher. Und ein Spiel zieht mich egal wie immer rein. Und das, die Frage
merkst
ist nur,
du da auch,
welche,
Christina, dass dein Puls hochgeht beim Spiel? Also reagierst du auch körperlich drauf? Nimmt dich das dann auch richtig so mit, dass du auch hinterher sagst, oh Gott, jetzt muss ich erstmal einen Liter Wasser trinken, weil ich habe hier abgepowert am Mikro?
Ja, man powert auf jeden Fall und man ist im Fokus da. Also auch zwischendurch Wasser trinken hilft auf jeden Fall. Puls geht hoch. Es ist was anderes, es ist keine Nervosität, sondern es ist ein Mitfiebern dann tatsächlich. Mhm. Es ist eine Spannung. Es kann aber auch eine ganz andere Emotion werden. Es kann auch ein Spiel sein, was einen jetzt mal nicht so komplett reinzieht. Und trotzdem bin ich ja die 90 Minuten mit dabei und dann kann ich einen Teil davon transportieren. Das ist natürlich immer wichtig, was dann wichtig ist auf dem Platz, um mal die Phrase zu nehmen. Aber was das eigentlich heißt, ist, dass natürlich Akteurinnen und Akteure halt einfach total im Vordergrund halt stehen. Aber ich bin schon, also mich nimmt es mit. Interessanterweise denken, glaube ich, mehr Leute, dass ich noch mehr Adrenalin habe, weil ich immer stehe beim Kommentieren. Liegt aber auch ein bisschen an meiner Körpergröße, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann einfach mehr sehe und den größeren Überblick habe, als wenn ich dann ja im Sitzen kommentiere. Das heißt, man sieht mich im Stadion halt auch öfter stehen. Finde ich aber grundsätzlich halt auch für die Stimme, wer das mal gelernt hat, ist es auch nicht ganz verkehrt.
Hast jetzt ganz viel über das Impulsive, über das Spontane während des Spiels und dass dir das auch liegt und Spaß macht und auch ganz viel ausmacht, diese Sache. Trotzdem würde mich noch mal interessieren, wenn du so ein Spiel kommentierst, wie sieht denn dann so die klassische Vorbereitung aus? Ne? Also wenn wir jetzt mal Stichwort Europameisterschaft nehmen oder so oder Länderspiele, da sind jetzt Mannschaften wie Albanien dabei. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das, wo man normalerweise schon eh ganz viel drüber weiß. Wie ist das in so einer Vorbereitung? Wie tief gehst du da rein? Was passiert da?
Genau, ich glaube, dass das Vorverständnis, dass man das nicht voraussetzen kann und dass es uns auch da gelegen ist, natürlich Leuten auch die Spieler mal darzustellen und vorzustellen. Wer ist denn da eigentlich auf dem Platz? So geht es schon mal erstmal los. Das Tolle ist, dass wir da auch wieder eine gute Datenunterstützung haben werden bei Magenta und das hilft immens viel. Das ist nicht in allen Ligen so gegeben. Auf der anderen Seite hat man eben nicht so den persönlichen Kontakt zu den Trainern. Also den Nationaltrainer von Albanien werde ich jetzt nicht anrufen können, weil die ganze Welt würde ihn sonst gerne anrufen. Das macht man normalerweise in der Bundesliga dann anders. Da gibt es nochmal einen persönlichen Kontakt. Aber darüber geht es dann halt viel auch über Analysen, sich das anzuschauen. Und auch die Geschichten halt herauszusuchen, die halt auch für Leute, die das Spiel mitverfolgen wollen, dann interessant sind. Das kann auch mal was abseits des Sports sein. Mir geht es aber hauptsächlich halt eben auch darum, sportlich mitzuteilen. Wofür steht das Team gerade? Welche Quali haben sie vielleicht gespielt? Man guckt natürlich dann, je weiter die Vorrunde dann fortschreitet. Wie ist doch der erste Auftritt gewesen? Was kann man jetzt erwarten für heute? Und tatsächlich, die Vorbereitung beginnt jetzt so, ich gehe mal in die heiße Phase, glaube ich, eine Woche, bevor es dann losgeht, weil auch jetzt tatsächlich auch noch andere Dinge so bei mir anstehen. Und dann gehe ich da richtig in die Tiefe. Und ich habe auch immer meine Kommentatorenmappe tatsächlich. Also ich habe mir jetzt so eine Magnetmappe dann auch besorgt, damit ich auch in windigen Stadien dann mir dann nicht alle Zettel wegfliegen. Ist nämlich letzte Woche trotzdem nochmal passiert, dass mir so ein kleiner Zettel wegflog. Und da sind meine Notizen drauf. Und am schönsten ist es, wenn weil man diese Notizen hat für sich im Hintergrund, aber dann eben auch die emotionalen Momente nachher, die sind, die entscheidend sind. Und deswegen so eine gute Kombination aus extrem guter Vorbereitung und ehrlicherweise spreche ich sogar manchmal davon, dass 80% davon ich dann wieder mitnehme oder in die Tonne trete. Aber es ist eben da, auch für Momente.
Aber du hättest es gehabt, genau. Du hättest es gehabt also für deswegen, den Moment. Und vielleicht gibt das ja auch so eine Sicherheit dann, ne? Einfach zu wissen, ich habe mich so gut vorbereitet, ich kann jetzt hier easy reingehen.
Das definitiv und auch eben für Momente. Und auch da wissen wir, da gab es schon einige legendäre, wenn sollte was Unvorhergesehenes passieren, dass man auch noch ein bisschen was zu erzählen hat. Oder halt eben ein plätscherndes Spiel über 10 Minuten im Mittelfeld. Und vielleicht gibt es dann ja doch nochmal die Möglichkeit, die eine oder andere Anekdote dann mitzuteilen, ne? Das weiter zu gestalten. Aber am schönsten ist es natürlich, wenn man eben dazu überhaupt nicht kommt, sondern das Spiel einen so komplett mitreißt. Das ist natürlich der Optimalfall. Aber genau das und auch einfach eine Wertschätzung für das Spiel. Also ich fühle mich halt auch dann am besten und gut vorbereitet, wenn alles halt da steht. Und wie gesagt, und wenn ich das dann wie bei der Kunst manchmal auch dann ad acta legen kann.
Okay, Christina, du machst jetzt die Spiele für Magenta TV. Das ist jetzt aber nicht so, dass du nicht auch vorher schon High-End-Spiele kommentiert hättest. Zum Beispiel hast du im letzten Jahr das Finale der Champions League der Frauen kommentiert. Aber jetzt mal bezogen auf die Heim-EM der Männer, das ist jetzt nochmal ein besonderer Wow-Effekt, oder?
Absolut. Also ich habe für Magenta ja auch die Weltmeisterschaft in Katar kommentiert. Da haben wir das aus dem Sendestudio, aus der Zentrale gemacht in München. Und das ist natürlich jetzt eine Heim-EM zu haben, hier mit der kurzen Anreise, mit Fans aus europäischen Ländern. Und deswegen, Fußball ist im Kern wahnsinnig integrativ. Und dass das manchmal anders interpretiert wird oder wurde von mir aus, aber im Kern ist das so ein offener, toller Sport. Und ich freue mich so wahnsinnig darauf, dann auch die unterschiedlichen Farben zu sehen. Und ich habe auch das Volunteer-Kickoff moderieren dürfen hier in Hamburg für die UEFA-Volunteers und werde auch da nochmal was beim DFB-Campus begleiten, jetzt Anfang Juni. Und das sind halt die Gesichter, die halt die Fans erstmal empfangen werden. Das sind die Ersten, die ja den Kontakt haben mit den Fans. Und das ist so toll, diese Begeisterung da zu spüren. Deswegen, wenn man mich fragt, und findest du, es gibt eine Euphorie? Absolut. dass man das nicht jedem an der Nasenspitze ansieht, wenn man jetzt durch die Straßen geht und weil nicht jeder dann jetzt schon mit einer Flagge durch die Straßen läuft, Ende Mai, das ist auch klar. Aber ich bin so davon überzeugt, dass in der Sekunde es wirklich anfängt zu brodeln und zu leben, wenn die Fans da sind, wenn die Gäste da sind und dass wir uns dann präsentieren können. Und wenn dann das ein bisschen auf das Wetter mitstimmt, dass wir ein kleines bisschen mehr Sonnenschein haben, ja, da wird schon zweifelnd geguckt.
Ah, das wird noch.
Das
wird
dran.
Noch.
Das war bei der WM 2006 war es ja auch so. Das wird so klasse werden und darauf freue ich mich. Ich freue mich auch darauf, dann auf vielleicht ein paar Insights, die sich dann auch entwickeln werden. Also alleine sowas wie, dass Major Tom eine inoffizielle Torhymne wurde, das ist fangemacht, ne? Und das ist einfach eine Kreativität.
Ja, das ist was, das ist Authentizität, ne? Das war nicht planbar, das kam so und das ist sofort abgegangen, das Ding. Das steht eigentlich jetzt schon fest für die EM, oder? Egal, was da offiziell sein soll.
Ich glaube auch. Ich glaube auch. Also no offense. Ich weiß auch noch nicht, welcher der Magenta-TV-Song sein wird. Den werde ich natürlich auch rauf und runter hören und bejubeln. Aber alleine, ja, Major Tom, das finde ich, ist für mich eine inoffizielle klasse Torhymne. Und diese kollektive Begeisterung, das ist halt spürbar. Also gerade auch das, was haben wir dann an speziellen Momenten. Ich habe auch die Frauenweltmeisterschaft kommentiert für einen internationalen Sender in Kanada und das war ja Australien, Neuseeland und da habe ich beispielsweise immer, wenn der Hacker stattgefunden hat vor Spielstart, jedes Mal so eine extreme Gänsehaut gehabt und da freue ich mich halt darauf, wenn dann der Countdown kommt und die Spieler endlich reingehen und ja, es ist halt eben nicht mehr lange. Und deswegen, also bei mir steigt die Euphorie, kann ich sagen.
Also bei uns beiden auf jeden Fall auch, das können wir dir versichern. Christina, ja, es geht bald los, genau. 51 Spiele wird es geben bei dieser EM, alle 51 im Übrigen bei Magenta TV. Und ihr seid, wenn ich das richtig überblicke, beim Magenta TV-Kommentatorenteam so 8 Leute, stimmt die Zahl?
Ich muss gerade mal durchzählen, aber ich hoffe, dass du ausgerechnet hast. Ja, auf jeden Fall. Es sind vor allen Dingen aber wirklich erstens, also klasse Kollegen. Ich freue mich wahnsinnig, in diesem Line-Up mit dabei zu sein. Viele kenne ich halt wirklich schon über Jahre und das ist so toll, mit denen weiter zusammenarbeiten zu dürfen. Also vor allen Dingen auch da, wir sind auch ein Team und wenn man da mal eine Frage hat oder irgendetwas ist, sind wir füreinander da und ja, deswegen, es gibt auch wirklich nicht nur die Kommentatoren untereinander, sondern es gibt wirklich ein Magenta-TV-Team. Und gerade das ist eben auch das Besondere im Stadion, weil ehrlicherweise, wenn jetzt halt nicht Toningenieure oder Toningenieur bei mir die Knöpfe aufdreht, dann kann ich dann noch so viel erzählen, wie ich möchte. Sondern das sind für mich die wichtigsten Leute dann im Stadion.
Also ihr habt auch so eine Elf-Freunde-Mentalität.
Ja, absolut. Mit Ersatzbank und...
Aber was uns ja wirklich interessiert, Christina, wie werden denn die Spiele aufgeteilt unter euch? Geht's danach, was organisatorisch funktioniert, was praktisch ist? Kann man da Wünsche äußern? Wie geht sowas?
Also ich habe tatsächlich einen Wunsch geäußert und das kann man sich ja nun vorstellen, dass es das Volksparkstadion war. Ja. Hab da zumindest jetzt mal durch die Blume gehört, dass es ganz gut aussieht. Aber die finale Einteilung folgt eben noch und das ist ja auch wahnsinnig aufwendig, da zu überlegen, wer, wie, was, wann, wo, weil es ja eben nicht nur darum geht, eine Position zu besetzen, sondern genau wie ich gesagt habe, auch ein komplettes Team, dann Field-ReporterInnen vor Ort, dann Moderation natürlich aus dem Studio, auch das top besetzt. Welche Experten, bei welchem Spiel, kommt noch mal jemand mit dazu? Unfassbar, ich habe riesen Respekt vor dieser Planung und deswegen ja, warte ich ab, wenn die finale Bestätigung tatsächlich kommt, egal wie, ich freue mich natürlich einfach da neutral auf jedes Spiel. Und es ist, ja, jedes Spiel ist ein wahnsinnig wichtiges EM-Spiel und genauso werden wir es angehen.
Wenn dann, welches Spiel auch immer, dieses wahnsinnig wichtige Spiel da läuft, dann nimm uns doch nochmal mit an deinen Arbeitsplatz, also diese Magnetmappe eben, da muss ich nochmal reinhaken. Du sitzt da auf der Tribüne, vor dir steht das Magenta TV Mikro, du siehst das Spielfeld, hast da sicher auch einen super Platz, zusätzliche Bildschirme für Situationen oder so. Was hat man da so an Arbeitsmitteln dabei? Wie funktioniert das so?
Interessanterweise habe ich mehr Marker in Nutzung als früher in der Schulzeit. Also tatsächlich, da war ich jetzt keine große Freundin davon, irgendwas anzumarkern. Aber das hat sich jetzt im Job geändert. Und ich habe tatsächlich noch eine kleine Schere dabei, so eine Kinderschere, damit ich die auch auf der Reise dabei haben kann. So ein kleines Mäppchen. Also auch das, ich hatte in der Schule wirklich nie eine Federmappe, sondern irgendwie immer so ein Kuli reingeschreddert in meinen Rucksack, aber jetzt bin ich da etwas besser vorbereitet. Und Tatsächlich wirklich ein stilles Wasser ist super wichtig. Ich habe immer einen Proteinriegel am Start. Also einfach, weil ich weiß, ich bleibe da an diesem Platz. Das ist mein Platz und bin dann da komplett versorgt. Mit den Monitoren ist es genau das Spannende, weil ja, es gibt den Monitor mit dem Rückbild, aber ich habe natürlich auch den Eindruck dann vom Stadion selbst und konzentriere mich meistens eher auf das Spielfeld. Das führt dann zu Situationen oftmals, also auch wenn Sie zu Hause mal schauen und merken, ja, aber ich habe doch gerade das Bild gesehen und vielleicht spricht die Kommentatorin, der Kommentator da gerade nicht drüber, dann ist man vielleicht mit den Augen auf dem Spielfeld. Also da eine Balance zu finden aus dem, was dann halt auch zu Hause übertragen wird und was ich halt sehe. Auf der anderen Seite habe ich natürlich den Mehrwert, weil ich einen Überblick habe und dieses Atmosphärische dann aufzusaugen und zu transportieren. Das ist halt das, was sehr, sehr viel ausmacht. Deswegen finde ich einen Live-Kommentar im Stadion immer ganz großartig, weil man auch mal sagen kann, was abseits der Kamera passiert. Also wenn auf der Bank Bewegung ist oder man merkt halt, dass sich ein Coach gerade komplett aufregt oder sich mal jemanden gegriffen hat, sowas. Und das sind diese Mehrwertinformationen, finde ich, die einfach stark sind, wenn man aus dem Stadion kommentiert. Also deswegen mein Arbeitsplatz da gemütlich eingerichtet. Wie gesagt, ich stehe häufig, sehr häufig. Und habe dann da meine Magnettafel, in der ich mir versuche, dann die Aufstellung so zurechtzulegen und vielleicht auch mal den sogenannten Chancenzettel daneben. Also das ist literally zu verstehen, wenn wir davon sprechen, dann macht man sich auch mal eine Notiz und schreibt da drauf 23. Minute irgendwie Chance XY. Das gibt es tatsächlich nicht. Und also ein funktionierender Stift ist dann auch schon nicht verkehrt in so einer Situation.
Sehr spannend. Wir werden das auf jeden Fall mit ganz anderen Augen und Ohren verfolgen dann demnächst, wenn es losgeht. Du hast selber gesagt, so langsam wird es ernst für alle Beteiligten. Wie ist das bei euch Kommentatoren, Moderatoren? Habt ihr auch so eine Art Trainingslager wie die Spieler vorher? Macht ihr noch irgendwas, um auch wirklich voll reinzukommen, volle Konzentration zu haben? Gibt es vielleicht auch so eine Art mentale Kiste oder so, damit man da wirklich auf den Punkt fit ist?
Also schön wäre es, wenn ich in ein Trainingslager gehen würde. Also ich glaube, die Alster-Jogging-Runde, die wartet noch sehr, sehr lange auf mich. Es steht mal wieder an. Die Vorbereitung ist eher alleine. Und ich will jetzt nicht sagen einsam, weil man ja in Kontakt treten kann. Aber man ist dann schon mit sich alleine und seinen Unterlagen beschäftigt. Deswegen meine ich, ist es auch so wichtig, ein Team zu haben, mit dem man sich halt austauschen kann und mal besprechen kann oder mit der Redaktion. Aber tatsächlich findet sehr, sehr viel einfach wirklich an so einem Heimarbeitsplatz dann statt. Und dann der Vorteil ist natürlich, dass ich das zeitlich so einteilen kann. Aber eben halt auch bin ich dafür verantwortlich, irgendwann zu sagen, wann habe ich das Gefühl, ich bin fertig mit meinen Unterlagen. Und habe ich mittlerweile so eine Routine, dass ich einige Dinge weiß, wie fange ich überhaupt an? Die Frage kam ja auch vorhin, was überlege ich mir? Und deswegen, also es gibt da kein Trainingslager. Es gibt mental, glaube ich, muss man selber dafür sorgen, dass man in einem guten Zustand ist. Und es hilft natürlich dann, wenn man ein nettes Wort aus der Redaktion nochmal hört. Also, dass man sich nochmal echt ein gutes Spiel wünscht, wenn so eine Sendung losgeht. Das finde ich immer total schön und wichtig. Und halt, bei mir ist es wirklich so, ich komme immer mit dem Lachen irgendwie ins Stadion. Also, weil das dann auch das Feedback gibt, auch gerade mit dem Team, also gerade dann Toningenieur, wenn man dann den Test macht. Und da halt auch jemand ist, der vor allen Dingen auch schon früher da war, als man selbst im Stadion sehr früh aufgebaut hat. Also gerade die Kabel ziehen, etc., sind wirklich, die arbeiten hart und die arbeiten wirklich hart. Auch wenn wir dann schon wieder weg sind, machen die den Abbau. Und da mal einen schönen Schnack, wie man in Hamburg sagt, ne, mal zwischendurch zu halten, das ist halt wirklich das Wichtige dabei. Was ich spannend finde, ist dann, das kommt jetzt eben dazu, das ist die Komponente, auf die ich mich sehr freue, auch mit den internationalen Kommentatoren und Kommentatoren zu quatschen. Also gerade dann auf der Pressetribüne mal zu gucken, wer ist da neben einem, weil der Blick wird sicherlich gut sein, da gehe ich auch davon aus. Aber wir teilen uns die Tribüne jetzt auch mit ganz schön vielen Leuten dann. Also das wird richtig packt. Und das habe ich zumindest jetzt auch bei dem Champions-League-Finale der Frauen gehabt. Da war es total toll, dann auch mit den spanischen Kommentatoren zu quatschen und sich da auszutauschen. Und darauf freue ich mich auch besonders.
Also technisch kann ich nur sagen, sind die Pressetribünen gut ausgestattet. Da haben unsere Kollegen für gesorgt und auch die machen einen echt harten Job, weil sie da ganz viele Strippen ziehen und Access Points aufhängen etc., damit da alles funktioniert für entsprechend viele Leute, was eben nicht der Normalzustand ist. Ne?
Nein, genau. Deswegen, das ist so spannend. Ich finde es immer wieder auch faszinierend, dass man an einem Ort sitzt, grundsätzlich mal, und irgendwer an einem ganz anderen Ort das Spiel mit uns dann live verfolgen kann. Also das bleibt für mich faszinierend, wenn auch eine Kamera im Spiel ist und wie die Signale dann laufen und dass jeder zu Hause dann, ne, im guten Netz dann tatsächlich da die Möglichkeit hat, das mitzuverfolgen. Das finde ich immer noch jetzt faszinierend und ich glaube, das bleibt auch so.
Also ich finde faszinierend diesen Gegensatz. In deiner Vorbereitung sitzt du allein im stillen Kämmerlein und wenn es dann, wenn der rote Knopf leuchtet, dass es Rotlicht angeht, dann sehen und hören dir Millionen zu. Also gegensätzlicher kann es ja kaum sein. Ja, Christina, wie schätzt du die Chancen für die deutsche Mannschaft ein? Was meinst du, geht da was? Also muss ja nicht gleich der Pokal sein, ne? Aber siehst du so ein bisschen was in Richtung Wiederfinden der alten Stärke? Also das, wofür die deutsche Mannschaft mal berühmt war, was ja so ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten Jahren?
Das Thema Turniermannschaft, ich liebe es, weil das passiert, glaube ich, automatisch. In der Sekunde, jetzt geht ja schon die Vorbereitung los. Die Liga ist abgeschlossen, aber jetzt geht's halt darum. Und dass sich das entwickelt und dass das eine Stärke ist, die das DFB-Team innehat und auch schon früher hatte. Daran glaube ich auch. Ich glaube auch daran, dass wenn das Atmosphärische eben genau kommt, dass wir dann, dass auch da ein Zuspruch da spürbar ist. Und vor allen Dingen jetzt ist halt nicht mehr die Frage, wer fährt mit, wer ist im Trainingslager mit dabei, sondern jetzt ist die Einteilung steht. Ich persönlich fände ein Viertelfinale schon einfach einen wirklich guten Erfolg. Auch gerade, man muss immer einfach sehen, wo wir herkommen. Ich finde es aber auch toll, sich dann mitreißen zu lassen und plötzlich von mehr zu träumen und dann vielleicht mit ein bisschen Glück dann doch aufs Halbfinale mal zu schielen. Aber ich glaube, dass wir das wirklich, dass ja auch als Fans gut einen guten Impact haben können auf die Spieler. Und einfach mit einem Grundvertrauen jetzt mal. Und nicht, also ja, jeder sagt auch, und das ist auch richtig, wenn man es sportlich sieht, trittst du an, um immer zu gewinnen. Aber auch überhaupt mal, viele andere Nationen haben halt auch gezeigt, was es bedeutet, grundsätzlich einfach ein Team zu supporten. Ob es jetzt Isländer waren oder Danish Dynamite oder sowas. Die haben für sich eine Gruppeneuphorie entwickelt und das ist nicht zu unterschätzen.
Ja, legendär an ihrer Unterstützung.
Ne? Ja, ja. Und deswegen, also für mich ist so ein Viertelfinale irgendwie drin, so, auch aus den Ergebnissen zunächst. Und ja, über den Rest. Da können wir ein bisschen mitarbeiten, aber ehrlicherweise müssen es dann die Spieler richten.
Okay, also wir halten fest, Viertelfinale ist gut, Halbfinale könnte was werden und es hängt an uns allen. Und Christina, neben der deutschen Mannschaft ist für dich vielleicht auch noch die portugiesische Mannschaft interessant, weil du ja da auch die portugiesische Staatsbürgerschaft hast. Guckst du da auch noch mit einem Auge Richtung Portugal?
Ja, natürlich, absolut. Und da freue ich mich schon wieder auf den Familienchat. Da geht es dann wieder rund. Wir haben ja auch tatsächlich einige deutsch-portugiesische Duelle gehabt, die sehr, sehr spannend waren. Ich bin auf Portugal sehr gespannt. Also, weil sie in der Quali sich auch keine Blöße gegeben haben. Die sind offensiv stark. Ich bin gespannt. Also, Ronaldo ist einfach der Typ, der natürlich immer noch solch einen Impact hat, eine wichtige Gestalt im portugiesischen Team. Ja, also das Shirt mit der Nummer 7. Und aber wenn er auch diese Rolle einnehmen kann, auch mehr des Leiten und Lenkens. Und da finde ich halt eben auch den Umgang, was zumindest rein das Sportliche angeht. Ne, jetzt muss ich tatsächlich auch einfach mal ganz deutlich alles drumherum ausklammern. Aber der rein sportliche Umgang mit versierten Spielern, und das ist in Portugal bei ihm auch genau der Fall, den finde ich halt auch sehr beachtenswert. Also weil man einfach sagt, komm mit, für alle deine Verdienste und du hast noch ein bisschen Kraft und wenn es geht, aber wenn du auch auf der Bank bist und einen Impuls setzen kannst, ist auch okay. So, das finde ich bei Portugal halt ganz, ganz spannend.
Absolut. Na, dann müssen wir mal den Spielplan checken, ob irgendwann Deutschland gegen Portugal überhaupt drin ist. Ich weiß es gar nicht, aber das wäre natürlich für dich gerade spannend.
Ja, Christina, dir auf jeden Fall einen ganz herzlichen Dank, dass du dir mitten im Trubel hier der EM-Vorbereitung Zeit für uns genommen hast. Wir sehen und hören dich wieder auf Magenta TV und wir freuen uns auf spannende Spiele, durch die du uns dann begleiten wirst.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und deswegen schaltet ein, sage ich da gerne.
Unbedingt.
Genau, und wenn es euch gefallen hat, dann hört gerne auch wieder rein. Beim nächsten Mal würde ich ein bisschen was erzählen von meinem Testabenteuer für das internationale Sendezentrum. Das ist in Leipzig und dafür haben wir in Hannover ordentlich getestet, dass das alles funktioniert. Wenn ihr jetzt noch Fragezeichen im Kopf habt, ist das kein Problem. In unserer nächsten Episode kläre ich das alles auf, versprochen. Und damit sagen wir für heute ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, macht's gut.